This is Viva Con Agua.
So, guten Morgen, Herr Arthur. Wie geht es Ihnen?
Guten Morgen, Herr Fritz. Guten Morgen, guten Morgen. Ja, es geht mir sehr gut. Wir haben einen Flug bekommen. Jetzt kommen wir nach Hause. Das ist schön. Es hat, wir waren ja ein bisschen hier cut-off und so, wie du weißt. Und jetzt sind wir am Sonntag wieder in Hamburg. Das ist, freue ich mich wieder, nach Hause zu kommen für den Moment. Wie geht's dir?
Müde, sonst gut. Ich bin ja quasi im wahrsten Sinne des Wortes in der Heimat. In meinem Elternhaus, wo ich aufgewachsen bin. Sehr weird auch teilweise, aber auch sehr schön. Und bei euch wird renoviert im Hintergrund.
Ja, bei uns wird heftig gearbeitet, auf jeden Fall seit 10 Tagen schon. Ganz schön was los. Ja. Ja, das ist doch schön, zu Hause bei Mama und Papa, hey, das ist eigentlich doch irgendwie auch mal schön, bei denen zu sein. Man darf halt nicht zu lange bleiben, ne? Wie es halt immer so ist. Wenn hier Justin, unser guter Freund hier in Südafrika, hat gesagt, wenn du denkst, du bist erleuchtet, if you think you're enlightened, spend time with your family.
Ja, den Witz hätte ich früher nicht verstanden, jetzt verstehe ich ihn. Für manche Witze muss man wachsen. Wobei meine Eltern ja gar nicht hier sind, also sonst würde ich das gar nicht so lange machen.
Okay.
Also in Leiten bin ich ja dann gar nicht, sondern das Haus steht leer.
Alles klar.
Und genau, wir sind
ja
jetzt hier.
Gut, gut. Ja, du bist ja hier nicht ohne Grund, wenn ich das richtig sehe, oder? Also ihr seid jetzt ja auch wegen dem ersten Event nach Corona von Viva Con Agua, dem ersten Offline-Event. Nach Corona.
Analog.
Back to Business. Analog.
Geil. Ja, es Wahnsinn. Ist lustig, weil es natürlich so neue Level, man muss in Einladungsmanagement reinschreiben, bitte vergesst nicht eure Maske, man darf nur 99 Personen zur gleichen Zeit im Raum haben und man braucht die Daten von allen. Das ist jetzt für die ersten Events, die eher so auf Einladungsmanagement berufen, nicht das Problem, aber du musst halt dann wirklich von jedem, der reinkommt, die Daten aufnehmen. Das ist für unser CRM eigentlich eine ganz gute.
Voll super. Das sollten wir beibehalten.
Ja, wobei die Frage ist, wie das dann mit Datenschutz und so, da bin ich natürlich, du musst sie eine Zeit lang
so
aufnehmen,
damit du es tracken kannst. So lange Newsletter ballern jeden Tag, bis jemand verklagt, wo kein Kläger, sagt. Da kein Richter oder so ähnlich. Ist das nicht die neue Datenschutzregel in Europa?
Ja, genau. Dazu müssen wir ganz klar sagen, wir distanzieren uns von unserem Datenschutzbeauftragten. Nein, wir haben nichts mit Datenschutz zu tun bei Viva Con Agua und das ist auch gut so. Das ist ja auch vielleicht eine der Lernerfahrungen, die wir gerade machen, dass wir uns noch viel mehr rausnehmen müssen aus operativen Prozessen, von denen wir keine Ahnung haben. Früher haben wir die trotzdem gemacht. Und jetzt müssen wir uns aus denen rausziehen und oder vielleicht dort unseren Input geben, wo wir eben ein Verständnis uns erarbeitet haben oder eine vielleicht andere visionäre Perspektive auf Teile der Organisation. Da sind wir gerade dabei, das in eine Struktur zu gießen. Kann man das so sagen, Herr Adrian?
Ja, so oder so ähnlich. Also das mit dem Raushalten hat ja zwei Gründe aus meiner Sicht. Der eine ist halt, dass es dann einfach irgendwann peinlich wird, wenn man Sachen macht, von denen man keine Ahnung hat und andere viel besser können. Und das andere ist auch einfach, ja, um nicht immer überall dazwischen zu funken und so, ne? Und auch einfach Leuten dann natürlich auch Verantwortungen, die sind ja bei Viva Con Agua auch weit verteilt. Und dann ist es halt auch wichtig, dass nicht doch immer irgendwann wieder einer da reingrätscht und irgendwelche Entscheidungen über den Haufen wirft, die jemand getroffen hat, der eigentlich dafür zuständig ist und so weiter. Aber das wird auch immer weniger möglich. Also ich habe auch das Gefühl, dass es eben da auch mittlerweile ja auch zu Recht Widerstände dann gibt gegenüber einem Eingreifen von uns, weil Leute einfach sagen so, ey, das ist jetzt halt auch none of your business, so haltet euch raus, mäßig. Und das finde ich aber auch gesund.
Ist es denn, wenn dich jemand fragen würde, warum Viva Con Agua erfolgreich ist oder Erfolgsmomente hatte oder wie auch immer Erfolg man ja auch erstmal definieren müsste. Ist das vielleicht auch einer der Gründe, dass es von Anfang an sehr breit im Verantwortungsspektrum auch war? Oder wann war es breit überhaupt für dich?
Ja, das ist ja dann so gewachsen. Lass mich überlegen. Also ich meine, natürlich mit jeder neuen, also vor allem ja mit jeder neuen Organisation wurde es ja dann immer breiter, kann man sagen. Also ich glaube, von 2005 bis 2010 gab es eine Organisation, das war der Viva Con Agua de St. Pauli e.V. Und da gab es ein kleines Team und das war dann, da war jetzt noch nicht so viel verteilt. Klar, in dem Team gab es verschiedene Zuständigkeiten und so, aber dann spätestens ja mit der Einführung dann der Wasser GmbH, das war für mich zum ersten Mal dann die Erfahrung. Ich bin damals ja auch in die Geschäftsführung der Wasser GmbH und dann eben raus aus dem Verein. Ja, und plötzlich sozusagen distanziert man sich vom Verein und später dann ja die Bewegung von der GmbH wieder zurück in den Verein, dann distanziert man sich von der GmbH und man verlässt halt immer dann ein Feld, das man vorher bearbeitet, dass man vorher bearbeitet hat, dann geht man da raus und plötzlich stellt man fest, okay, das Feld entwickelt sich jetzt auch plötzlich vielleicht in Nuancen natürlich anders, wie wenn man es selber machen würde und damit muss man halt klarkommen und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist mir nicht immer einfach gefallen, also es ist noch immer etwas, womit ich jetzt ja aktuell dann eben seit eineinhalb Jahren raus aus dem Verein rein in die Stiftung. Und natürlich gibt es dann auch immer wieder Dinge, wo man denkt, ja, die würde ich anders machen oder da halt so oder sowas. Und da muss ich auch echt lernen, dass man sich dann halt zurücknimmt, ja, und dass man dann halt nicht die beleidigte Leberwurst ist und so weiter. Sondern halt immer wieder diese neuen Dynamiken dann irgendwie sich drauf einlässt, ja.
Ich fände es eigentlich cool, wenn du auch beleidigte Leberwurst / Tofu sagen würdest, auf eine Identifikationsebene.
Wobei das ist ja eigentlich, bei beleidigte Leberwurst ist ja eigentlich nichts Schönes, ja, und etwas nicht Schönes mit sozusagen...
Kann auch Fleischfresser sein.
Mit Fleisch zu verbinden, ist ja eigentlich dann vielleicht die treffende Zuschreibung im Sinne einer vegetarischen Ernährung. Aber wie ist es denn bei dir? Beschreib du das doch mal, also Das war ja auch interessant. Also deine Wasser GmbH war ja damals eigentlich die Millantor Gallery, kann man sagen. Also wir kamen aus dem Verein, dann bei mir sehr stark Wasser GmbH und das Mineralwasser auf dem Dings und dann, das war 2010 und bei dir kam dann, ja, 2011 müsste das ja gewesen sein, dann die Millantor Gallery zum ersten Mal dazu.
Ja, ich glaube, wir dürfen Schweiz natürlich auf keinen Fall... Die Schweiz auf keinen Fall vergessen.
2009 wurde natürlich die Schweiz, ja. Schweiz gegründet, da waren wir aber nur so peripher quasi beteiligt. Das war ja sehr stark unabhängig auch.
Eigentlich sind wir nur hingelaufen. Für die es nicht wissen, Wassermarsch, schaut es euch an, gibt schöne Doku. Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube ja, dass das ja einer der Gründe ist, warum Viva Con Agua so divers ist, weil es eben verschiedene Spielfelder gab und die sich auch so natürlich entwickelt haben. Also die Millantor Gallery war ja auch nicht geplant, dass daraus mal eine GmbH wird, wie es jetzt ist, Viva Con Agua Arts GmbH, die mittlerweile auch endlich aufgeräumt ist, nachdem ich da 3 Jahre die Geschäftsführung abgegeben habe. So lange hat es, glaube ich, gedauert auch, Altlasten, weil das habe ich gelernt. Ich bin nicht Geschäftsführer, sondern eher so Aktivierer und dann muss ich mich rausziehen, wenn es um Prozesse und Struktur geht.
Du hast einen Schuhkarton mit Belegen an die neue Geschäftsführung übergeben, habe ich mir sagen lassen.
Ja, immerhin.
Haben sich alle in der Organisation sagen lassen.
Ja, aber jetzt frage ich mich, ist das positiv oder negativ?
Weder noch. Ich finde, wir sollten uns jenseits von diesen positiv-negativ-Zuschreibungen, immer diese Bewertungen, wir sind viel zu schnell in dem gut, schlecht, böse, ja, nein, dies, das. Ich meine, die Millantor Gallery als ein Gesamtkunstwerk ist weit, weit, weit im positiven Bereich, deswegen so ein Schuhkarton ist dementsprechend. Ja, wie war das doch? War das nicht Adorno, der gesagt hat, es gibt kein Schlechtes im Guten?
Ich glaube, Hannah Arendt war es. Es gibt kein richtiges im Verhalten im falschen System. Meinst du das oder was?
Nee, ich glaube, es war Adorno, aber der hat nicht gesagt, es gibt kein Schlechtes im Guten, sondern er hat gesagt, es gibt kein Gutes im Schlechten. Aber er ist jetzt sehr, sehr, mein sehr dünnes philosophisches Basiswissen.
Grundwissen.
Ja. Ja. Aber ich fand das, also das ist auf jeden Fall, ist so mal was Neues. Also die Belege auch in einem Schuhkarton zu sammeln. Du hast dann irgendwann danach, ja, bist du zu einer Erkenntnis gekommen, hast du gerade angeschnitten, hinsichtlich Geschäftsführungsposition. Hast du irgendwann mal gesagt, ich werde nie wieder irgendeine Geschäftsführerposition im Viva con Agua Kosmos machen, nach diesen 3 Jahren?
Ich habe es auch maximal bewusst unter Zeugen gesagt und auch öffentlich wiederholt, weil um einfach Druck auch auf sich auszuüben. Das ist ja oft so, ich erzähle ja auch Dinge, um dann einfach ein bisschen Pressure on myself zu haben, weil dann muss man sie auch machen, wenn man sie erzählt hat, so. Manche machen sie anders, die erzählen gar nichts und machen es erst. Auch interessant. Aber das ist ja, glaube ich, das Spannende, dass man lernen muss, wo man nützlich ist für einen Kosmos und nicht hinderlich oder torpedierend oder whatever, weil das gibt's ja auch alles. Und in der Geschäftsführung bin ich einfach hinderlich, weil ich mich nicht für Zahlen begeistern kann. Excel interessiert mich nicht. Das finde ich bemerkenswert. Irgendjemand hat es mal in seinem Einstellungsgespräch gesagt, Excel, ich liebe Excel. Und es war so, okay, einstellen, sofort einstellen für die Position. Weil es war mir noch nie bewusst so, und das finde ich geil auch an der Menschheit, dass es so unterschiedlich sein kann, dass echt Leute einfach sagen können, ich liebe Excel. Und wenn es dann so aufgeräumt ist und so, oh, und dann mussten wir, okay, das ist perfekt.
Es gibt auch unterschiedliche Phasen in Unternehmen, ne? Also in Unternehmungen und Startups und so. Und zu unterschiedlichen Phasen sind unterschiedliche Qualitäten gefragt. Und dann gibt es halt, glaube ich, tatsächlich eher Leute, die halt tendenziell was starten, was aufreißen, was vom Scratch beginnen. Und dann gibt es Leute, die das dann in der nächsten Phase eher aufräumen, strukturieren und sozusagen weiterführen und so weiter. Und du hast halt aber natürlich auch bei der Millantor Gallery, das war ja schon sehr stark, natürlich kollektiv und so weiter und viele Leute beteiligt von Anfang an und Leute, die auch wirklich ganz von Beginn an dabei sind, wie zum Beispiel Oscar, also die künstlerische Kuration, auch Künstler, weiß nicht, Bobby oder Rebelsa oder andere, die wirklich ganz, ganz, ganz am Anfang dabei waren auch. Aber trotzdem muss man ja sagen, dass du das sehr stark zu deinem Ding gemacht hast, das geprägt hast und dann ja aufgebaut hast. Vielleicht kann man da nochmal ganz kurz am Anfang reingehen, weil die Geschäftsführung, die kam ja erst später dazu mit der Ausgründung Viva con Agua Arts. Das war ja dann.
Ich glaube 2015 oder so sogar.
So, erst. Das heißt, wir haben 11, 12, 13, 14, mindestens 4, 5 Jahre lang war die Millantor Gallery ja einfach eine Aktion im Rahmen des Vereins, wo dann eben ja auch Gott sei Dank die Buchhaltung vom irgendwie den Vereinsverantwortlichen gemacht worden ist. Und in der Zeit war das aber einfach dein. Ja, dein.
Die haben halt 3 Monate nicht mit mir geredet im Jahr.
Ja, immer nach der Millantor Gallery haben wir nicht mehr. Ja. Aber sag doch mal, wie ging es nochmal damals los? Ich weiß, Henning Heide und die Shooting, beziehungsweise das Wash, da gab es ja diese erste Wash-Camp.
Ja.
Im Schulterblatt damals.
Dani Kvilic hat so ein Wash-Festival organisiert im gleichen Jahr. Und zwar, wann war das? Ich glaube, das war im Frühjahr. Und die Gallery war im Herbst zum Rand ins Reeperbahn-Festival. Und das war ganz nämlich lustig, nämlich, weil es kamen so viele Sachen zusammen. Es kam einmal der Impuls von Dani Kvilic aus dem System, dann natürlich der Maximalimpuls von Henning Heide, was so ein bisschen dann zur Gründungsgeschichte geworden ist, aber finde ich auch völlig verdient, der einfach die Fotos vom alten Stamm, also den über 80-Jährigen aus dem FC St. Pauli-Kosmos mir gezeigt hat und gesagt hat, ey, wollen wir damit nicht irgendwas machen? Und dann habe ich gesagt, komm, die müssen im Stadion hängen, Verbindungen zwischen alt-neu. Und dann haben wir einen Sponsor gefunden aus dem St. Pauli-Kosmos, der die Tourkosten bezahlt hat. Und danach haben wir dann die anderen quasi noch, Rebelser, Mitten im Wald, Low Bros. Ich glaube, es würde uns heute zum Glück nicht mehr passieren, eine reine Männer-Ausstellung, wenn ich so zurückdenke. Ich glaube, da war keine einzige Frau dabei. Damals hatten wir absolut überhaupt nicht das Bewusstsein dafür auch. Wir hatten ja nicht mal ein Bewusstsein dafür, dass Galerieschilder förderlich sind. Und was man auch noch sagen muss, es kam halt auch aus einer Komplexität heraus, nämlich, dass wir die heiße Ecke nicht mehr bespielen durften.
Ach, war das wohl schön.
Ja, heiße Ecke war super schön, außer die Verhandlungen mit den Osmani-Brüdern. So, das war immer so ein bisschen grenzwertig. Osmani-Brüder sind so, ja, soll man sagen. Es waren jetzt auch keine Verhandlungen, aber ich musste halt einmal im Jahr zu denen hin und die Fläche halt mir abchecken. So, und das sind halt, ja, wenn man mit ihnen redet, dann sind es ganz liebe, lampfromme Menschen, die vom Staat komplett verarscht wurden. Na, ist ja auch sehr interessant. Das ist eine der teuersten Flächen in Hamburg.
Also wir reden Fläche. Mitten auf der Reeperbahn, ne? Heiße Ecke, ja. Gegenüber David Wache
und
so. Mhm.
Und da haben wir von 2008 immer so Afrika hier, die Straße wurde gesperrt, Clouseau hat da auf dem Dach gespielt, Rienke, John Brömstorp haben mega Ausstellungen gemacht. Und so, wir hatten immer zum Reeperbahn-Festival da so Blockpartys und die waren wirklich eine der geilsten Formate, die wir, glaube ich, in unserer Geschichte so hatten. So
vom, ist so,
vom
ist so,
Swag,
ist so, ist so.
Vom Vibe, vom...
War mega, immer mega, die ganze Straße voll und alles und so. Und die, und
auch,
die,
auch nicht zu vergessen.
Auch nicht zu vergessen, für mich nicht zu vergessen, auf jeden Fall auch der Moment, als die Polizei ja dann zum zweiten Mal irgendwann oder zum dritten Mal irgendwann kam, die Musik immer noch spielte, aber Ben Diop als DJ hinter den Plattenspielern einfach nicht mehr da war. Der dann gesehen hat, okay, ja, jetzt wird's dann wirklich ernst, so, nach dem dritten Mal, als die Polizei kam, ja, das Equipment war ja nicht seins, ja, die Platte spielte noch, DJ war schon weg, also ich kurzerhand aus Staub gemacht.
Darf man nicht vergessen, also ich meine, die Polizeigeschichte ist lustig, vor allem, weil sie auch wirklich von dir, glaube ich, einen Ausweis hatten, von Tobi, von mir und so weiter, also und unvergessen und daher
auch komplett eben voll, also wir haben da, also gab es ja auch Alkohol und so, und ich weiß noch, wie dann auch, also wirklich einigermaßen stark alkoholisiert dann mit der Polizei versucht habe, das jetzt alles irgendwie diplomatisch zu lösen. Ich weiß nicht, ob ich es verbessert oder verschlechtert habe.
Wahrscheinlich im Zweifel verschlechterst du, wenn es um Diplomatie geht, meistens. liebevoll gesagt. Aber ich glaube, die Geschichte, auf die ich hinaus will, ist ja, dass dann noch hier, wie hießen Irm, die Lights mit Malte Hagemeister gespielt haben. Und die den allerletzten Song über, glaube ich, 20 Minuten lief, weil die Polizei sich darauf eingelassen hat, einen Song.
Ja.
Und Malte Hagemeister.
Das ist der allerletzte Song.
Und das Spannende hieran, finde ich, ist ja, dass jetzt Malte halt Viva Con Agua Kalifornien mit aufgebaut hat. Also so, ne, und dann eigentlich nach diesem Auftritt da beim Reeperbahn-Festival hatte ich ihn nicht mehr gesehen, bis ich dann in L.A. das erste Mal war und gesagt habe, ey Malte, wir sind hier. Ach, krass. Lass mal treffen, so. Und das war quasi, dass da lagen 7, 8 Jahre dazwischen. Und das war aber auch so für Malte, so. Und ich meine, du warst am Anfang viel länger, du warst ja auch in Äthiopien mit ihm und so weiter. Da hatte der so viel Liebe noch für Viva Con Agua, dass der gleich in L.A., wir konnten da pennen, und der war sofort, ja geil, Viva Con Agua hier aufbauen, bin ich voll am Start, so, obwohl er 5 Kinder hat, ne?
Mhm. Hat er 5 oder mittlerweile 7, ich weiß es gar nicht genau.
Stetig wachsend, nee, ich glaube, 5, um die er sich kümmert, so kann man das, glaube ich, sagen.
Ja. Auf jeden Fall, also genau, dann also nochmal zurück zur Geschichte, dann war ja, heiße Ecke durften wir dann nicht mehr machen, weil die gesagt haben, die müssen auch irgendwann bauen und so, die haben bis heute da nicht gebaut, das Ding ist immer noch frei.
Nee, die dürfen nicht, das ist ja das, was sie sagen, sie werden verarscht von der Stadt, sie kriegen keine Baugenehmigung, ganz unbescholtene Bürger, wenn man natürlich die andere Perspektive sich einnimmt, dann sind es von Drogen über Prostitution, glaube ich, jeden Dreck am Stecken.
Jetzt musst du sehr vorsichtig sein, was du öffentlich über die es ist halt St. Pauli Unterwelt, das Shit is real auf jeden Fall, aber vielleicht sollten wir mal wieder auf die zugehen. Vielleicht kann man
da... Nee, auf keinen Fall. Also ich, auf gar keinen Fall. Ich bin da raus. Ich hatte wirklich so absurde 2, 3 Meetings da, bis mir dann auch bewusst wurde, nee.
Waren da nicht auch die Hells Angels irgendwann mal involviert und so? Als diese Clouseau-Nummer war, wo wir dann da in das Gebäude rein mussten und so, da gab es doch auch mal so...
Ziemlich dubios, deswegen... Das ist auf jeden Fall keine Welt, in der wir uns aufhalten wollen oder sollten. Sondern Viva Con Agua muss sauber und real bleiben. Und
wir hatten ja auch mal, apropos Reeperbahn jetzt, wir schweifen total ab, aber wir hatten einmal da gab es ja noch die Susis Showbar-Loge, ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, im Millerntor-Stadion, wo dann ja die Mädels damals gestrippt haben noch, ne? Bei jedem Tor hat sich dann eine von den, also Susi Schober ist ein Stripclub auf der Reeperbahn und da, die hatten eine Loge im Millerntor-Stadion, noch Susi, eine alte Kiezgröße, gute Freundin von Corny Littmann damals und dem ehemaligen Präsidenten von St. Pauli und so, und die hatten halt eine Loge im Millerntor-Stadion und bei jedem Tor haben sich die Mädels an der Stange halt ausgezogen und haben getanzt. Und irgendwann gab es dann halt die große, dann natürlich da auch die große Kontroverse, und es wurde dann verboten im Stadion, weil eben ja Sexismus? Eben klar, Antisexismus oder was? Ja, Sexismus? Ja, darf man das sagen? Nee,
das ist Sexismus.
Und, ja, genau.
Und sich da, dagegen Stellung zu beziehen, ist Antisexismus.
Ja, richtig. Und so wurde das dann da im Stadion eben gespielt und dann wurde das, durften die da nicht mehr sich nackt ausziehen, wenn ins Tor fällt, glaube ich. Und Susi hat uns damals ja dann angeboten zu sagen, so, hey, ich will ja auch mal spenden und so, vielleicht machen wir mal so eine, wir könnten ja so eine Viva Con Agua, so ein Viva Con Agua Striptease auf unsere Karte nehmen und immer wenn das jemand bucht, dann spendet man an Viva Con Agua. Ich fand's eigentlich eine coole Idee, aber haben wir dann auch nicht weiter verfolgt.
Das muss man ja auch
zu heiß.
Der Fußballer macht einen Witz. Das ist ja aber auch, muss man ja ganz ehrlich sagen, das ist ja aber auch der Spagat, den wir, glaube ich, gehen immer mal wieder, ist ja, dass ein Großteil unserer Sozialisation aus dem Fußball kommt, so, der dann auch vielleicht so Etablissements da regelmäßiger, sage ich mal, aufgesucht werden in dieser Welt. Dann diese ganze Politisierung und Sozialisation des FC St. Pauli Umfeld hast, gepaart mit dem Social Business respektive eben der Gemeinnützigkeit. Und das ist schon ein sehr spannendes Feld, wo ja auch wahrscheinlich Dinge möglich, also oder nee, mit Sicherheit Dinge möglich geworden sind, die bei anderen, die jetzt nur aus einem dieser Felder kommen, eben nicht. Also das finde ich sehr, sehr spannend, wenn man sich das mal anguckt. Und ja, wir wollten über was ganz anderes sprechen, aber das finde ich eigentlich sehr spannend, weil in dieser Mitte treffen sich eben ganz viele Sachen. Also nur als Beispiel, glaube ich, das hast du damals, das war mir gar nicht so bewusst, aber als Materia in Uganda mit uns war und dann wurde der halt am Flughafen, als er angekommen ist, gefragt, was er jetzt macht und dann hat er halt gesagt, ja, ich hole mir was zu kiffen. Und dann war das Ding auch erledigt und dann ging es weiter und das war halt Teil der Doku quasi, weil es halt völlig klar war, ein Rapper macht sowas halt und das ist nur authentisch. Und das hast du mir damals erklärt, so jede andere NGO sofort zensiert und gesagt, auf keinen Fall könnt ihr das reinnehmen, ZDF, bitte nehmt das raus, das geht überhaupt nicht und so weiter. Und für uns war es einfach, naja, es ist halt ehrlich. So, und haben uns damit nicht weiter beschäftigt und haben so. Und diese Felder, glaube ich, also diese Milieus, auch aus denen wir unterschiedlich kommen, dann auch jetzt mit Kunst mittlerweile eben Sport, diese universellen Sprachen, aber dann eben auch St. Pauli, vielleicht ja auch Stuttgart, dann eben mit Südafrika gehen andere auf, mit Mosambik, Uganda. Ich meine, wie viel Energie, Vibes, Ideen, Inspiration wir von dem wunderschönen Land Uganda bekommen haben, ist, glaube ich, in unserem System. Ne, da wird jetzt das erste Social Business mit Sprouts, über das wir übrigens unbedingt eine Folge machen müssen, würde ich sehr gerne machen, Hashtag Cliffhanger, bis hin zu auch jeder Projektreise, die wir gemacht haben, die uns geteacht und natürlich auch das Milieu ergänzt hat. Also ich glaube, diese verschiedenen Milieus im VCR-Kosmos, auch Goldeimer zum Beispiel, ist ein wunderschönes Milieu oder ein Auffangbecken für alle wie mich, die anale Phase nicht sauber durchlebt haben in ihrer Kindheit. weißt du, Filter und Milieus. Eigentlich ist es Filter und Milieus und damit haben wir auch den Titel dieser Sendung Filter und Milieus.
Ja, ich finde, was ich ja, also genau, wir machen großen Bogen jetzt, aber was ich natürlich da auch spannend finde, ist halt immer auch die Frage, weil wenn man sagt, Millantor-Gallery, Viva Knack-Voganda, Viva Knack-Was-Bautz, St. Pauli und so weiter und so fort, am Ende ist es ja dann doch irgendwie ja doch eine relativ nah aneinander seiende Mischpoke, in Anführungszeichen. Liebevolle Mischpoke, wundervolle, schöne Mischpoke. Ja, was ich da ja immer interessant finde, auch gerade natürlich vor dem Hintergrund aktueller Debatten und lauter öffentlicher, ja, auch Auseinandersetzungen und sozusagen auch Polarisierungen und so weiter, ist ja immer auch die Frage, okay, inwiefern schafft man es eben auch, ein Milieu ein wenig zu erweitern oder sozusagen auch aus ihm mal Impulse nach außerhalb des Milieus zu setzen, ja, um eben auch andere Menschen zu erreichen und eben nicht nur dieses Preaching to the Converted zu haben, sondern auch zu schauen, wie kann man denn eine größere gesellschaftliche Bewegung machen, ohne dass man nur unter sich bleibt, in Anführungszeichen. Ja, das ist immer wieder eine sehr spannende, finde ich, auch Aufgabe, dann zu schauen, wie geht das, ohne dass man das Milieu verrät, oder wie geht das, dass man dadurch ja so eine Öffnung macht, ja, oder sowas. Und ich meine, gerade, ja, auch jetzt, wenn man zurückgeht zur Millantor-Gallery, da kann man sagen, jo, St. Pauli-Stadion, alles klar, da ist die Millantor-Gallery jetzt dann seit 10 Jahren, da wird das Stadion angemalt, das ist eine wunderschöne Sache, da ist Fußball und Kultur und Musik und Kunst, die kommen da zusammen in einer Art und Weise, wie es das vielleicht in anderen Fußballvereinen überhaupt niemals denkbar ist und wie das der Fußball sonst auch nicht so zeigt, sich mit Musik und Kunst in der Weise zu verbinden, wie das jetzt St. Pauli macht und insbesondere wo die Millantor-Gallery ja auch ein Ausdruck ist davon. Das heißt, eine Erweiterung dieses Fußballmilieus in Anführungszeichen in eine, wie ich finde, wunderschöne Richtung. Und gleichzeitig ist es natürlich dann auch in so einem Fall auch immer, dann gibt es ja auch immer Leute, die sagen, das finde ich scheiße. Das finde ich nicht in Ordnung. Ich finde, es ist ein Fußballstein, da muss Fußball passieren. Selbst beim FC St. Pauli. Also selbst die Millantor-Gallery hat ja im St. Pauli-Kontext Leute, die nicht gut finden. Aufgrund von einzelner Geschichten vielleicht, die sie nicht gut fanden oder, aber auch einfach vielleicht grundsätzlich, weil sie sagen, wir wollen nicht so ein Kunstpublikum, die jetzt hier Kunst kaufen, das ist noch alles Hipster oder so ähnlich.
Ich glaube, es ist viel aus dem Verständnis heraus. Also für viele ist das Stadion des FC St. Pauli ihr Wohnzimmer, indem sie einmal in der oder alle 2 Wochen die mit intensivste Zeit ihrer Woche oder ihres Monats verbringen und dann kommen da plötzlich einfach Leute, die malen die Wände an, also ihr Wohnzimmer an, die hämmern da, die spielen da von Punkrock über komischen Hip-Hop bis hin zu irgendwelchen Fotoausstellungen oder Kunstperformances, die ja jetzt weg von ihrer Lebenswirklichkeit sind.
Ja, genau. Ich finde das ist total nachvollziehbar. Also ich finde das dann auch nachvollziehbar, wenn man, ich finde ja dann, ich kann das dann immer, wenn mir das dann jemand erklärt, auch welche Emotionen dann da im Spiel sind, dann auch gut nachvollziehen. Manchmal haben wir vielleicht auch mal einen Fehler gemacht, was weiß ich, wir haben mal ein riesengroßes Cesao Graffiti da auf die andere Seite gemacht, auf die Gegengerade. Das war halt, das ist ein brasilianischer Künstler, der macht halt immer diese blau, hell, dunkelblaue Graffitis. Naja, und dann war da natürlich danach der Aufschrei groß, weil blau ist natürlich nicht die richtige Farbe im St. Pauli-Stadion. Ja? Und da muss man sagen, okay, Mist, da haben wir zum Beispiel im Vorfeld gar nicht so dran gedacht, dass das dann diese Emotion mit sich bringt. Wenn mir das dann jemand erklärt, kann ich das dann nachvollziehen. So, ne? Aber so hat man natürlich auch Fettnäpfchen, in die man reinsteigt, auch unbewusst manchmal.
Dadurch steht ja jetzt dieser wunderbare Spruch auch. Also das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir dieses, sage ich mal, Kunst und Anmalen im Stadion geöffnet haben. Und dadurch ist jetzt ein riesengroßes Kein Fußball den Faschisten über dem Cesaro drüber, natürlich auch in Rot-Weiß. Und für mich immer noch unvergessen, als der DFB da trainiert hat. Ja. Sie wollten nämlich nicht, dass da den Faschisten steht, deswegen haben sie den Faschisten abgehangen, anstatt dass sie sich gegen Rassismus positionieren und geile Fotos mit keinem Fußball den Faschisten zeigen, stand dann halt, als DFB gespielt hat, kein Fußball, auch nicht so gut. Aber du wolltest ja was anderes sagen.
Nee, ja, ich, wollte einfach da auf diese Dynamik da eingehen, dass wenn man sagt, man erweitert ein Milieu, man ergänzt was, man versucht vielleicht auch eine Konstellation zu machen, die vorher so es nicht gegeben hat und dann das in der Weise dann vielleicht zu bereichern, dass das halt nicht nur Fans hat, sondern dass es der gleiche, es gibt Leute, die haben das Millantor als Wohnzimmer und sagen, ich finde die Millantor Gallery super, und es gibt andere Leute, die haben die Millantor Gallery als Wohnzimmer, die sagen, ich finde die Millantor Gallery scheiße. So, das heißt, man hat halt immer auch mit einer öffentlichen Meinung dann zu tun, teilweise selbstverschuldet, teilweise einfach aus Prinzip, weil die Meinung grundsätzlich dann eben da nicht so positiv dem gegenüber ist. Damit muss man sich auseinandersetzen. Das finde ich halt einfach nur insgesamt spannend, weil einfach klar ist, die maximale Beliebtheit oder das zu machen, was allen gefällt, führt eben nicht zu was Neuem und eben nicht zu Innovationen. Wenn man sich traut, vielleicht auch mal, jetzt waren wir gerade bei diesem Milieu erweitert, oder mal neue Dinge probieren und neue Sachen machen und so, dann gibt es halt Leute, die finden das super, und es gibt Leute, die finden es nicht so gut. Und das finde ich halt eine total spannende, auch im aktuellen Anlass irgendwie total spannende Sache, zu sagen, so ja, Mist, neue Wege zu gehen und neue Sachen auszuprobieren und so weiter, hat halt nicht nur Freunde, sondern auch immer Leute, die es nicht gut finden, und das muss man dann aushalten oder halt gar nichts machen. Ja, und das finde ich halt etwas, was wir viel gelernt haben, auch glaube ich in der Vergangenheit. Und was ich nach wie vor wichtig finde, ja, auch gerade heutzutage, wo eben die öffentliche Meinungen und sehr schnell Leute bewerten, gut, schlecht, ja, nein, böse, rechts, links, da, Polarisierung, dass man eben ja trotzdem bei seiner Wahrheit bleibt und sich nicht nur nach dem richtet, was alle super finden.
Ja, ich gehe jetzt mal nicht auf deine Wahrheit ein, weil das natürlich auch schon, das erhöht ja auch die Komplexität, aber ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist ja auch statistisch bewiesen, auf seine Intuition einfach hören. Ich glaube, man hat schon, wenn unter diesen anderen Filtern, die man sich als Mensch so draufpasst und packt, und vielleicht auch Masken und Konventionen und so weiter, hat ein Mensch schon einen inneren Kompass auch, und zu wissen, was richtig ist und so weiter. Und ich, das ist ja auch mit Ideen und Innovation, weil dann bin ich nicht so auf Glatteis, ist es ja auch so, dass, also ich zum Beispiel Leuten ganz, also ich weiß, ich habe so eine Liste an Menschen, die ich sehr liebe auch alle und so, aber denen erzähle ich keine Ideen, die am Anfang sind. Mhm. Denen erzähle ich eine Idee erst, wenn ich schon so mittendrin bin. Und dann hole ich mir ihren Input ein. Weil ich weiß, sie haben halt einen sehr kritischen Geist, was ein hoher Wert ist. Nur zum Beispiel bei Innovation ganz am Anfang halt manchmal nicht. Weil dann wird die Idee erstmal zerhackt, und Ideen sind halt in meiner Welt wie Babys. Die brauchen erstmal Liebe, und dann, wenn sie so ein bisschen älter sind, dann können sie angefangen werden zu formen, also geformt zu werden. Wenn man aber zu früh hackt quasi, dann hackt man halt auch mal die ganze Aktivierungsenergie weg. So. Und deswegen ist da immer mein Impuls so, einfach mal machen. So. Und wir hatten ja auch ganz viele Ideen, die einfach sich nicht, die halt nicht zu Gold in Anführungszeichen wurden, oder zu Wasser, zu Klo, ist es ja bei uns, wir sind ja nicht die ADC-Werbewelt, oder noch nicht, Cliffhanger. ja, genau.
Genau, ja, nee, das ist ja so, denn letztendlich war das, der waren wir ja mal kurz auch irgendwann mal bei dem Anfang, ne, wie das da losging mit dem inneren Kompass, vor allem der was ja dann sehr stark St. Pauli damals war, Henning Heide, ne, war mit der Ausstellung Alter Stamm, die man dann als Impuls im Stadion aufhängen wollte, und so kam es damals dann zu dieser ersten Ausstellung. Und das war aber ja dann so, dass du dich in dem richtig festgebissen hast und dass dann klar war, so okay, das ist jetzt eine feste Größe, das machen wir jetzt einmal im Jahr, und ab dann wurde die Millantor Gallery ja immer größer.
Jedes Jahr aufs Neue. Und ich meine, das muss man ja auch, ja, also ja, ich gebe ja dann immer Props auch an dich, dass du mich nicht gefeuert hast. Damals warst du, glaube ich, noch Geschäftsführer, weil wir haben ja im ersten Jahr, glaube ich, 2000 Euro Miese gemacht und 6 Wochen dafür Zeit investiert. Und ne, also das muss man ja auch ganz klar sagen, bis die sich wirklich ökonomisch getragen hat, die Veranstaltung, das weiß ich ja jetzt noch nicht mal. ob die auf dem Punkt ist, wo man, wenn man jetzt nur so guckt, was steckt man rein an Ressourcen, an Energie, an Ehrenamt, an Partnern, an und so weiter. Und was kriegt man raus, wenn man jetzt diese Wertströme analysieren würde auf einer wirklichen rein finanziellen oder KPI-Ebene? Wenn man es allerdings auf einer, sag ich mal, nicht so greifbaren universellen Sprache, Impact, Erweiterung, Netzwerk, Inspiration auf so eher schwammigerem Terrain analysiert, dann ist es wahrscheinlich ein unbezahlbares Projekt an Impact für den gesamten Kosmos. Und das ist ja auch das Spannende. Und ich meine, die Idee war ja eigentlich, dass wir heute ein bisschen über die Quellengalerie sprechen. Die Quellengalerie vielleicht hier einfach mal. Der Werbeblock findet ab nächster Woche in Stuttgart statt mit unseren Partnern Witzemann und Chimperator. Und auch, dass wir sowas, so ein Eventformat, Festival, Galerie, Social Business, Social Art Business überhaupt denken, spielen können, hängt ja nur an den Erfahrungen und dem Experimentierfeld Millerntor Gallery St. Pauli.
Ich meine, die Millerntor Gallery ist ja ein Beispiel par excellence, dass es eben um so viel andere Wertebenen geht als nur um Geld. Also finanzielle Betrachtung ist sie auch erfolgreich, aber es geht eben, wie du es gesagt hast, um diese anderen Return on Invest, den sogenannten Social Return on Invest, die anderen Ebene von
oder Impact. Oder Cultural Return on Invest.
Ja, all diese Sachen. So, das ist ja das ist ja selbst bei dem Pfandbechersammeln der Festivals, wo ja klar ist, ja, es geht um die Pfandbecher, aber es geht auch um die Aufmerksamkeit auf dem Festival, es geht um die Möglichkeit, dass uns das ehrenamtliches Engagement mit viel Freude in einer tollen Gruppe stattfinden kann. Es geht um so viele verschiedene Ebenen, was ja wir jetzt auch gerade mal dabei sind, das weniger schwammig zu machen, sondern auch da kann man ja gucken, kann man das denn eigentlich konkretisieren, ja, also kann man es genauer vielleicht sogar messen, ja, also diese soziale Impact-Messung ist ja ein großes Feld auch im ganzen sozialen Bereich, wo wir uns ja auch näher ranmachen, um es noch konkreter dann zu haben, was eben für verschiedene Ebenen an Mehrwerte entstehen. Aber grundsätzlich ist uns immer schon klar, dass egal was wir machen, es halt nicht nur um die Kohle geht, die rauskommt, sondern um ganz, ganz viele andere Impacts, die entstehen. Und bei der Millerntor Gallery muss man einfach eins ganz klar mal sagen, dass die Internationalität von Viva Con Agua, insbesondere im Bereich der Kunst, auch Musik, aber vor allem Kunst, das daraus entstandene internationale Netzwerk, was uns ermöglicht, in so vielen Ländern eben auch darüber hinaus Sachen zu machen. Wenn ich an Brasilien denke mit Marie und Cesar, auf der Basis man so viel in Brasilien vom Zaun brechen kann, natürlich die ganzen Uganda und so weiter und so fort, Schweiz, Queen Kong etc. Das heißt, es sind einfach ganz viele Leute, die aus der ganzen Welt zur Millerntor Gallery gekommen sind, dort, egal ob sie einmal oder fünfmal da waren, Viva Con Aquatisiert worden sind, dann eben wieder in die Welt rausgehen und letztendlich Viva Con Agua mitnehmen, in ihrem Herzen mindestens, und potenziell eben auch uns ermöglichen, auf der ganzen Welt Projekte zu machen. Diese radikale Internationalität hat vor allem auch die Millerntor Gallery auf das Viva Con Agua Netzwerk mit draufgespielt. Also neben den Wasserprojekten und dem ganzen Partnerkontext, den es dort gibt, der auch sehr international ist, aber in dem Kunst-, Musikbereich, Kreativbereich, ist es wirklich die Millerntor Gallery, die uns so internationalisierungsfähig gemacht hat, muss man sagen.
Und jetzt gehen wir zurück ins Ländle und Viva Con Aquatisiere hier mal Schwabeländle.
Hey Junge, ist endlich mal Zeit, gell, Schwabeländle dann auch mal zum Viva Con Aquatisiere. Ja, ich meine, das ist jetzt ja so gekommen, dass die Millerntor Gallery in diesem Jahr ausfällt, ne? Museum ist verschoben.
Wobei, nicht ganz. Nee, sie wird transformiert. Also es ist gerade spannend. Also also du hast komplett recht. Genau. Du hast komplett recht. Sie fällt so aus, wie sie stattgefunden hätte als 10-jähriges Jubiläum. Punkt. Fällt aus. Wenn ich Arne Vogler wäre, der Geschäftsführer der Millerntor Gallery bzw. Viva Con Agua Art, dann würde ich jetzt sagen, so wie die Galerie wir im 10-jährigen Jubiläum gebührend wertschätzen feiern wollen, können wir es nicht machen, deswegen sagen wir es ab. Und wir überlegen uns aber eine digitale, verrückte Adaption von dem Ganzen. Und das wird echt funky, weil da gibt es gerade Entwicklerinnen um das ganze Arztteam, die das komplette Stadion nachbauen und wo dann Künstler quasi reinmalen. Also Ja, ihr werdet sehen, Anfang Juli.
3D, voll krass. Auf jeden Fall. Und das Gute ist halt auch da jetzt wieder, die Millantor Gallery transformiert sich in den digitalen Raum für dieses Jahr. Die offizielle Jubiläum findet nächstes Jahr statt. Das heißt, insgesamt ist aber auch noch ein bisschen, sind eben Ressourcen frei geworden. Und aus denen entstehen jetzt so neue, sprießen so neue Sachen, wie zum Beispiel eben auch die Quellengalerie und andere Sachen. Das ist schön zu sehen, wie dann jetzt eben Raum frei wird für neue Ideen und Dinge, die dann jetzt dazukommen. Das ist
Und das kannst du ja, das kannst du ja mit deinem Fußball-Sachverstand, ja, sagen, wann wird der Raum frei?
Wann wird der Raum frei? Ja,
Fußball, warum ist Thomas Müller so ein erfolgreicher?
Der Pass in den freien Raum. Wann wird der Raum frei?
Durch eine hohe Flexibilität und Agilität, oder? Würde ich sagen. Also mit meinem geringen Fußballverstand, aber wenn viel Verschiebung, wenn viel Bewegung und zur richtigen Zeit dann quasi die Bewegung passiert und dann der strategische Pass in den freien Raum kommt. Aber durch eine hohe Agilität. Nein, das
ist
eine
philosophische Frage, ist der Raum nicht eigentlich eh schon leer oder ist er eigentlich immer schon voller Potenzial, was nur
aktiviert deswegen bist du kein Fußballtrainer geworden, weil diese Frage hätte dann 90% deiner Spielerinnen.
Ja, es gibt ja einfach freie Räume und dann gibt es halt freie Räume, die schwanger sind voll Möglichkeiten. Aber egal jetzt, es sind ja die Spielverlagerung eigentlich, oder? Also es ist die schnelle Spielverlagerung, festzustellen, eigentlich wollten wir jetzt hier über rechts wir wollten eigentlich über die eine Seite unser Spiel aufziehen. Jetzt stellen wir fest, dort geht es gerade nicht weiter, also machen wir einfach eine schnelle, spontane, flexible und agile Verlagerung der Seite und haben dann dort plötzlich also einen freien Raum. So ist es ja vielleicht im Fußball. Und von daher ist die Analogie durchaus. Ich bin immer wieder erstaunt. Man müsste mal so, die Analogien zwischen Fußball und der realen Welt, also auch der Businesswelt und so weiter und so fort, kommen so Sachen, die eigentlich ganz gut passen, auch wenn es um Teams geht und um viele Sachen, Motivation und so weiter und so fort. Aber ja, da hast du vollkommen recht.
Ich frage mich auch, warum das noch keiner, der müsste mal recherchieren, wahrscheinlich gibt es so ein Buch auch so, aber so ein Ex-Profi, der sich dann mit Organisationsentwicklung und der einfach durch seinen Namen schon Bücher verkauft und dann noch so ein Coaching sich drauf packt und dann, das wäre eigentlich perfekt.
Kann man machen, also, ja. Kann man machen, mal entwickeln. Ne? Später vielleicht. Naja, genau. Nee, aber das geht natürlich auch nur, eine saubere Spielverlagerung geht natürlich auch nur mit den entsprechenden technischen Fähigkeiten und allem drum und dran. Und da muss man ja sagen, ist die Millantor Gallery in den letzten zwei, drei Jahren extrem gewachsen, wo wirklich ein starkes und sehr harmonisches Team entstanden ist. Es war auch ein Weg dahin, aber das Gefühl, dass das jetzt sehr eingespieltes, harmonisches Team ist, was eben auch in der Lage ist, dann zu improvisieren und neue Dinge entstehen zu lassen. Das ist deswegen ja auch Viva con Aqua Arts. Viva con Aqua Arts heißt diese GmbH, die Millantor Gallery macht, die Quellengalerie macht, die Art Rooms in Hotels anmalt und ähnliches. Das heißt, dort entstehen jetzt ja ganz viele Formate und eben gar nicht nur die Millantor Gallery, sondern Viva con Aqua Arts, was eben auch zum Beispiel die Walls of Water in Uganda gemacht hat und einfach in der Lage ist, mit Musik und Kunst ganz viele Initiativen zu starten im Sinne der Vision. Das ist schon eine schöne Entwicklung. Genau, aber jetzt sagt mir mal ganz kurz Quellengalerie, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Was geht denn ab jetzt? Nächsten Freitag oder was, ne?
Ja, ist auf jeden Fall ein klassisches Projekt, wo man Unsicherheiten extrem ausbalancieren können muss, weil da ist so viel im freien Raum durch natürlich Corona, wir haben das ja schon geplant vor Corona und dann haben wir es quasi nur transformiert und angepasst. Aber es ist sehr, sehr frei. Wir haben natürlich das Glück, dass wir echt mit Chimperator, Witzemann und Steffen und seiner ganzen Familie und Crews hier wirklich einen super Einstieg bekommen. Wir haben tolle Künstler kollektiv dabei, Isakov und Crash Kid von Quapusapo, die das quasi kuratieren. das Festival, also auch nochmal eine Erneuerung, so dass, dass Künstler, Künstlerinnen quasi checken und anfragen. Wir werden hier ein paar Wände malen, wir werden hier im Witze mal eine Dauerausstellung haben, das haben wir auch noch nie. Normalerweise im Millantor Gallery ist eine Woche und dann vorbei. Das soll eher für 3 Monate sein, also richtig lang. Und ja, wir haben, glaube ich, 41 Künstlerinnen. Es werden Musikperformances am Wochenende sein und ja, ab Donnerstag wird es dann so einen kleinen Insta-Walk geben, wie in der Galerie auch. Und dann wird sich zeigen, wie das aussieht. Also ich bin sehr gespannt, weil natürlich so eine Galerie kennt man jetzt, aber so eine Galerie in Hamburg, aber in der Quellenstraße ist ja einer der Gründe, warum sie Quellengalerie heißt, also vielleicht zur Namensgebung, weil es in der Quellenstraße ist, weil Viva Con Agua sich eben um Zugang zu sauberem Trinkwasser und damit zu Trinkwasserquellen kümmert und weil vielleicht auch die Quelle von Viva Con Agua im geografischen Sinne ein bisschen unsere Roots sind, wo wir herkommen. Wir kommen eben, die Gründer kommen eben aus dem Schwabeländle und das kann man auch nicht ändern. Das ist so.
Wo bist du eigentlich geboren? Genau.
Stuttgart, Robert-Bosch-Kranke-Haus in Bad Cannstatt, im ersten Stock im Zimmer 117.
Irgendwie, du bist auch meine Hebamme getroffen. Bist auch offiziell in Stuttgart-Bad Cannstatt geboren.
Mhm. Ja, ich auch. Zweimal meine Hebamme getroffen. Das ist mein Abschlusswitz, weil dann müssen wir einmal bei der Geburt, da kann ich mich nicht erinnern. Und dann einmal, als ich da mit 15 im Krankenhaus gearbeitet habe und dann hat sie gesagt, bist du nicht der Sohn vom Herrn Dr. Fritz? Und ich so, ja. Und dann hat sie gesagt, du hast dich kaum verändert. Und ich war aber 15 und habe auch damals, war mir nicht bewusst, jetzt weiß ich es, kulturelle Aneignung getrieben, hatte Rastas. War natürlich der Sohn von so einem Arzt und dann Rastas haben im Krankenhaus, war ja natürlich alles andere als förderlich für Standing von meinem Vater, aber vielen Dank auch dafür, aber genau, das war mir zum Beispiel, also ganz viele Sachen echt, die man auch jetzt nochmal lernt in so Phasen von extremen Geschehnissen in einer globalisierten, digital vernetzten Welt, so unfassbar, dass man da alles lernen darf. Auch, ich weiß nicht, erinnerst du dich ja wahrscheinlich, Bismarckstraße, klar, kennst, wenn du runterfährst, ist halt da das Café Mohrenköpfle. Das halt immer noch so heißt, wo ich jetzt schon überlege, ob ich jetzt hier eine Demo starten soll in Ludwigsburg. Nur ich wüsste außer meiner Frau und meiner Tochter jetzt nicht so viele Leute, die gerade hier leben. Aber jetzt bin ich mir überlegen, ob ich hier einfach mal eine Demo starte.
Das ist, glaube ich, noch nie jemanden in Ludwigsburg noch nie jemanden aufgefallen, dass dieser Name eigentlich nicht in Ordnung ist.
Ja, es ist krass, weil das ist natürlich jetzt so eine neue Ebene, ne? Hagenbecks Tierpark war mir auch nicht bewusst. Dann natürlich hier in Stuttgart das größte, Hans-Martin-Schleyer-Halle und so. Also wie viele ja alte Nazi-Vergangenheit-Namen oder rassistische Namen und Denkmäler es noch gibt. So. Und natürlich ist das etwas, was ganz vielen Menschen ja einfach auch wehtut, dass das gehuldigt wird und so weiter. Und darüber brauchst du einen Diskurs und Cliffhanger ist vielleicht mal eine Runde, wo wir uns eine Expertin einladen sollten, weil sonst dünnes Eis.
Ich habe gestern mir Julius Malema zum ersten Mal so richtig angeguckt. Ist auch sehr interessant. Der Linke, glaube ich, ja, sozusagen sehr laute Oppositionspolitiker hier in Südafrika, der eben auch sehr, 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 sehr deutlich das, die ganze Situation in Südafrika benennt und beleuchtet. Es sind Wahrheiten, denen man sich einfach stellen muss, und sich die angucken muss und auch proaktiv angucken muss, weil nicht hingucken heißt, dass man was verpasst hat. Ja, aber das müssen wir ausführlich machen, genau. Ich wünsche dir noch eine schöne Vorbereitungswoche und wir sehen uns in Stuttgart nächste Woche.
Freue ich mich. Ja, geil. Sag mal, wann du kommst.
Ja, genau. Sag Bescheid. Nächste Woche bin ich erstmal ja dann in Hamburg kurz und dann werde ich auf zum Wochenende hin. Donnerstag, Freitag wahrscheinlich nach Stuttgart.
Gut. Hertun in dem Sinne.
Mein Lieber, gell, freue mich, bis später. Jo, ciao. Viva Con Agua.
Wampum, Gangnam Style.